ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von Radio 3 mit Ann-Christine Schenten.
Ich finde es erstmal gut, dass die Konferenz an einem Ort stattfindet, wo die Zivilgesellschaft auch demonstrieren, auch die Anliegen vorbringen kann. Und dann ist es gut, dass gerade auch dort, wo sich die Herausforderungen besonders stellen, so eine Konferenz stattfindet.
Jetzt geht es erstmal darum, dass wir versuchen, zumindest bei den 2 Grad irgendwie Halt zu machen. Aber selbst das ist eine riesen Herausforderung und ich fürchte auch nicht schaffbar.
Am Freitag, den 21. November, soll die Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém enden. Es ist die 30. Weltklimakonferenz und die Hoffnung ist gering, dass bei dieser Klimakonferenz der große Durchbruch erzielt werden wird. Trotzdem sollen am Ende wichtige Beschlüsse für den Klimaschutz stehen. Aber selbst wenn diese Konferenz Erfolg hat, kann das über den Ernst der Lage hinwegtrösten? Wir steuern laut neuesten Erkenntnissen der UN auf bis zu 2,8 Grad Erderwärmung hin. Und das, obwohl man sich vor 10 Jahren, ja bei der Weltklimakonferenz in Paris, noch auf das 1,5 Grad Ziel geeinigt hatte. Ein Ziel, das heute als unmöglich gilt. Was kann also die COP30 bewirken? Darüber diskutiere ich heute mit dem Klimaforscher Mujib Latif und mit Andreas Jung. Er ist klimapolitischer Sprecher der Unionsfraktion und ich freue mich, dass Sie beide jetzt hier zugeschaltet sind beim zweiten Gedanken. Hallo.
Guten Tag.
Guten Tag.
Wir starten die Sendung immer mit Ihren ersten Gedanken und deswegen will ich Sie direkt zu Beginn fragen, die COP30, ist das für Sie ein Grund zur Hoffnung oder ist das wieder Anlass zur Frustration, weil man jetzt schon absehen kann, die Ergebnisse, die am Ende stehen, die werden nicht reichen, um den Klimawandel zu begrenzen?
Ja, es ist Anlass zur Hoffnung, weil ja im Raum stand die Sorge, dass nachdem die USA sich abwenden von diesem Prozess, dass andere Staaten dem folgen werden. Kein einziger anderer Staat ist dem aber gefolgt. Und insofern ist es ein Signal, der internationale Klimaprozess lebt. Aber es ist auch Anlass zur Sorge, weil die Schritte, die gemacht werden können, gemessen an der Größe der Herausforderung, die sind immer zu klein. Es gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Alle Staaten müssen an Bord. Und deshalb steht zu befürchten, dass, wie Sie es gesagt haben, der große Wurf wieder nicht gelingt. Und umso mehr geht es darum, dass tatsächlich greifbare, messbare Ergebnisse rauskommen.
Herr Latif, als Klimaforscher, wie blicken Sie auf die vergangenen Tage der COP30?
Ja, es schlagen letztendlich 2 Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite das Herz des Wissenschaftlers und der schaut ja auf die Zahlen. Und die Zahlen verheißen nichts Gutes, seit es die Weltklimakonferenzen gibt. Die erste hat ja nun vor 30 Jahren in Berlin stattgefunden. 1995 sind die Emissionen von Treibhausgasen weltweit immer weiter angestiegen. Das heißt also, wir gehen immer noch in die falsche Richtung. Und als Wissenschaftler muss ich das auch genauso benennen, wie es ist. Die Zahlen sind unbestechlich, aber dann bin ich natürlich auch Mensch und auch ein sehr optimistischer Mensch. Und da sagt man ja so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und anhand der Vergangenheit dessen, was so in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist, an guten, aber auch natürlich an schlechten Dingen, weiß ich, dass Dinge sehr, sehr schnell auch passieren können, auch die guten Dinge schnell passieren können. Und deswegen bleibt da natürlich auch immer noch ein Stück Hoffnung.
Vielleicht bleiben wir auch erstmal bei diesem Optimismus. Wenn ich auf die vergangenen Tage der COP30 schaue, dann fällt mir schon auf, das war oder ist eine andere Konferenz gewesen als die, die wir in den letzten 3 Jahren zum Beispiel in Aserbaidschan, in Doha gesehen haben. Es war eine Konferenz, die erstens in Belém stattgefunden hat, also nicht in einer Metropole, sondern ganz am Rande des Regenwalds, Amazonasgebiet. Wir haben Proteste gesehen, die diesmal erlaubt waren, der indigenen Bevölkerung, die eben schon ganz klar direkt betroffen sind von den Folgen des Klimawandels. Und wir sehen auch den brasilianischen Präsidenten Lula da Silva, der, zumindest ist das mein Eindruck, ja wirklich etwas erreichen will, der sich zum Beispiel jetzt dafür einsetzen will, dass ein Regenwaldfonds gegründet wird und eben auch, dass man einen Plan schafft, wie man aus fossilen Energieträgern aussteigen kann. Was jetzt wirklich am Ende am Freitag bei dieser COP30 rauskommen wird, das müssen wir abwarten, das können wir jetzt noch nicht sehen. Herr Jung, was hat Sie dort besonders beeindruckt?
Ich konnte diesmal nicht mit dabei sein. Ich finde beeindruckend aber dieses Engagement, das die brasilianische Präsidentschaft jetzt über Monate gezeigt hat in der Vorbereitung. Und um mal diesen Punkt rauszugreifen, wünsche mir sehr, dass diese Initiative für den Regenwaldfonds Erfolg hat, dass sich immer mehr Staaten anschließen. Bundeskanzler Friedrich Merz war vor Ort, hat einen namhaften deutschen Beitrag angekündigt. Und ich hoffe, dass es jetzt schnellstmöglich gelingt, zu konkretisieren, wie dieser Beitrag aussieht. Carsten Schneider ist jetzt vor Ort, die Beratungen gehen weiter. Das wäre jedenfalls ein wichtiges Signal.
Aber Herr Merz hat sich ja jetzt auch nicht gerade hervorgetan in Belém. Wir hatten in den Medien am Dienstag, dass er sagte, naja, er hat mit Journalisten gesprochen und da hat er oft gehört, dass man ja auch vielleicht froh wäre, aus Belém wieder wegzureisen. Hat sich da nicht gerade die Sympathien vor allem der brasilianischen Vertreter rangeholt. Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass diese Klimakonferenz trotzdem in Belém stattgefunden hat?
Zu der Äußerung, die sicherlich missverständlich transportiert worden und ganz sicher ist da nichts Kritisches über Belém, nichts Beleidigendes gewesen. Ich bin sicher, dass das ganz schnell ausgeräumt werden kann. Friedrich Merz war sehr beeindruckt von dem Besuch dort, hat bei uns in der Fraktion auch davon berichtet. Ich finde es erstmal gut, dass die Konferenz an einem Ort stattfindet, wo die Zivilgesellschaft auch demonstrieren, auch die Anliegen vorbringen kann. Das war in den letzten Jahren nicht selbstverständlich. Und dann ist es gut, dass gerade auch dort, wo sich die Herausforderungen besonders stellen, so eine Konferenz stattfindet. Das kann man immer von unterschiedlichen Seiten betrachten. Aber immer wieder ist es gelungen, bei solchen Konferenzen dann eine Dynamik zu erzeugen. Und dazu gehört auch ein unmittelbarer Eindruck vor Ort. Dazu gehört die Erwartung von betroffenen Menschen, der Zivilgesellschaft, die da herangetragen wird. Und deshalb, es kommt ja immer so auf die letzten Tage an. Es wäre die erste Konferenz, die pünktlich am Freitag ausgeht. Und deshalb ist jetzt darauf zu hoffen, dass gerade an diesem Ort es jetzt bei der Frage des Regenwaldschutzes und in den anderen Themen in den letzten Tagen Bewegungen, Fortschritte gibt.
Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Über die Rolle Deutschlands auf der COP30 sprechen wir gleich, Herr Latif. Ich würde Sie aber gerne auch noch fragen. Sie waren ja auch nicht in Brasilien und Sie waren bisher auch nur auf einer Weltklimakonferenz in Bonn und sagen auch, eigentlich fahren Sie da generell nicht hin. Können Sie mal erklären, warum Sie das nicht machen?
Die Ergebnisse der Wissenschaft liegen ja auf dem Tisch und nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern seit Jahrzehnten. Vor über 30 Jahren sind ja schon die ersten Berichte des Weltklimarats publiziert worden und seit da hat sich eigentlich an der Bestandsaufnahme nichts geändert. Ganz im Gegenteil, die Emissionen sind immer weiter gewachsen, die Temperatur ist immer weiter angestiegen, die Wetterextreme haben zugenommen. Insofern habe ich da nichts mehr verloren, weil alles, was aus wissenschaftlicher Sicht gesagt werden muss, ist bekannt, wissen Politikerinnen und Politiker aller Nationen. Ich nehme an, dass selbst der amerikanische Präsident das weiß, aber eben aus Opportunismus so tut, als wenn es keinen menschengemachten Klimawandel gibt, weil die Menschen möchten es eben gerne hören. Und deswegen habe ich für mich beschlossen, Bonn war eine Ausnahme, da dachte ich, okay, das kann ich vertreten, dass ich dahin fahre. Kann man ja relativ klimafreundlich zwar nicht, aber ohne große CO2-Ausstoß bewerkstelligen. Und ich glaube, diese Konferenzen sind völlig überdimensioniert. Also was sollen denn da zigtausend Menschen? Die Delegationen selbst sind ja relativ klein. Und ich glaube, man sollte denen das überlassen. Natürlich sollten indigene Bevölkerungsgruppen dabei sein, jetzt gerade in Brasilien, weil der Regenwald ist ja wirklich ein ganz wichtiges Thema. Aber ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass diese Stimmung, die jetzt gerade dort vorhanden ist, dass man da demonstrieren kann, protestieren kann, ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Und es kommt uns nur so als großer Erfolg vor, weil ja vorher die Konferenzen eben in autokratischen Ländern stattgefunden haben. Sie haben Aserbaidschan genannt, davor Vereinigte Arabische Emirate, davor vor Ägypten. Das heißt also, da hat man gewissermaßen den Bock zum Gärtner gemacht und jetzt endlich, muss ich mal wieder sagen, steht die Sache im Vordergrund und nicht irgendeine Geschäftemacherei.
Mujib Latif, wie bewerten Sie denn den Auftritt Deutschlands auf der COP30? Bundeskanzler Friedrich Merz war relativ kurz da, Umweltminister Carsten Schneider war jetzt am Wochenende da. Reicht das?
Das reicht nicht, weil ganz einfach Deutschland hätte meiner Meinung nach zusammen mit Europa, natürlich mit der EU, an ihren Zielen festhalten sollen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass die Ziele doch wieder ein bisschen aufgeweicht werden. Kommen wir vielleicht auch noch im Laufe der Sendung dazu, an welchen Punkten man da jetzt so ein bisschen wackelt. Und ich glaube, es wäre ein ganz, ganz wichtiges Signal gewesen, gerade weil die Amerikaner ja ausgestiegen sind, dass also die Europäer sagen, okay, wir stehen jetzt wirklich dazu. Und wir ziehen jetzt das durch, was wir eben versprochen haben.
Ja, der Eindruck ist ja oft, dass die deutsche Bundesregierung das Thema Klima aktuell etwas stiefmütterlich behandelt, dass man das Gefühl hat, naja, selbst wenn Deutschland diesen Weg schafft hin zur Klimaneutralität, dann hat das international eigentlich keine großen Auswirkungen. Herr Jung, wie sehen Sie das denn? Also welche Rolle spielt Deutschland in der internationalen Klimapolitik?
Wir spielen traditionell, und zwar über wechselnde Regierungen hinweg, eine sehr starke Rolle, eine drängende Vorreiterrolle in der internationalen Klimapolitik. Daran hat sich auch nichts geändert. Das betrifft die politische Initiative, das betrifft unsere Fortschritte beim Klimaschutz, das betrifft die Beteiligung bei der Finanzierung. Und wir bekennen uns ja klar auch in der neuen Koalition zum Ziel der Klimaneutralität 2045. Haben das in die EU eingebracht, kommen wir gleich sicherlich noch dazu. Ich glaube, unser entscheidender Beitrag, und es blicken viele auf uns, der ist zu zeigen, da wird ein Industrieland klimaneutral und bleibt wirtschaftlich stark. Wir erreichen die Klimaziele und erhalten die soziale Akzeptanz. Das ist das Entscheidende, wenn man auf uns guckt, dass man sagt, Mensch, ja, so wie die es machen, so wollen wir es auch machen. Und dann können wir einen Beitrag leisten, der weit über die 2% hinausgeht, die wir an dem globalen CO2-Ausstoß haben. Das ist ja gar nicht so wenig. Wir haben 1% der Weltbevölkerung. Bei 1% der Weltbevölkerung 2% CO2-Ausstoß, das Doppelte, weil wir uns proportional da quasi zukommen würde. Und das gilt es ins Positive zu wenden, zu sagen, wir wollen bei 1% Weltbevölkerung, 2% globalem CO2-Ausstoß zur Lösung beitragen, zu 20%, und zwar mit Technologien, mit Partnerschaften, mit Innovationen und so eine doppelte Verantwortung wahrnehmen, bei uns die Ziele erreichen und Beispiel geben und initial sein.
Aber wenn ich nur auf die deutsche Klimapolitik schaue, das, was auch berichtet wird, dann finde ich, dass das Thema Klima aktuell sehr wenig vorkommt. Und wenn ich auf die konkreten Schritte schaue, die diese Bundesregierung vorhat, dann fällt mir zum Beispiel ein, dass die Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reicher aktuell ja vor allem den Ausbau von Gaskraftwerken fördert und dass das Thema Erneuerbare eben da zumindest in der Außenwahrnehmung hinten runterfällt. Herr Latif, wie bewerten Sie die aktuelle schwarz-rote Klimapolitik?
Na, ich würde schon als eine Art Rollback bezeichnen. Das heißt also, wir werden jetzt langsamer im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Jahren doch vorangebracht haben. Und es werden ja auch tatsächlich jetzt bestimmte Flöcke eingeschlagen. Also es gibt ja so etwas, wie wir sagen, wie eine Fahrtabhängigkeit. Und wenn man jetzt erstmal so stark wieder in die fossilen Brennstoffe, also genauer gesagt in das Erdgas einsteigt, da wird man das vermutlich auch nicht so schnell wieder wegbekommen. Das heißt also, wir geben hier eigentlich schon den Weg vor und deswegen fürchte ich tatsächlich, dass wir unsere Klimaziele eben nicht erreichen werden. Und was ich eigentlich auch mit großer Sorge betrachte, ist, was jetzt in der EU diskutiert wird, dass man eben einen bestimmten Prozentsatz der Emissionen sich dann über irgendeinen Zertifikatehandel gutschreiben lassen kann. Aber wir wissen eben tatsächlich, dass mit diesen Zertifikaten sehr viel Schindluder getrieben wird, dass Zertifikate ausgegeben werden von schwarzen Schafen, wo überhaupt nichts passiert, ja, wo zum Teil die Anlagen gar nicht existieren, aber trotzdem werden diese Zertifikate herausgegeben. Und das sind alles Anzeichen für mich, dass man tatsächlich nicht stringent auf dem Weg der Klimaneutralität vorangeht, sondern immer versucht, so kleine Schlupflöcher zu finden, damit man dann hinterher sagen kann, ja, wir haben es doch noch halbwegs geschafft, ja, aber dann so im Detail vielleicht doch nicht, ne, weil man einen gewissen Verschiebebahnhof hat, weil man dann in anderen Ländern was gemacht hat, wo dann aber doch nichts passiert ist. Und insofern finde ich, Klima ist eine Sache und das versuche ich auch immer wieder deutlich zu machen. Herr Jung hat es ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen. Es geht hier um viel mehr als um Klima. Es geht um Zukunftsfähigkeit, weil Klimaschutz muss tatsächlich dazu führen, dass wir wirklich innovativ sind und dass wir uns an die Spitze der Bewegung setzen. Und die sauberen Technologien, die umweltfreundlichen Technologien, die werden sich durchsetzen weltweit, früher oder später. Und wenn wir immer versuchen, dann Stück weit zurückzugehen, ja, oder zu verlangsamen, glaube ich, werden wir tatsächlich auch unseren Wohlstand gefährden. Und aus meiner Sicht das beste Beispiel ist die deutsche Automobilindustrie, die sich partout nicht so richtig bewegen will. Und dann frage ich mich immer, wo wollen wir eigentlich noch unsere Verbrenner verkaufen, wenn die Welt und insbesondere China sich aufgemacht hat in die Richtung der Elektromobilität?
Ja, das wirkt ja manchmal fast absurd, dass gerade in der Klimadebatte jetzt China plötzlich manchmal als Positivbeispiel genannt wird, weil das eben ein Land ist, das erkannt hat, dass eben zum Beispiel die Elektromobilität durchaus ein riesiger Wirtschaftsfaktor sein kann. Ich will aber ganz kurz noch Herrn Jung fragen, wenn Sie diese Wörter hören oder diese Kritik von Herrn Latif, Rollback, Schlupflöcher, dass man da den Wohlstand gefährde, was entgegnen Sie dem?
Also drei Bemerkungen. Wir sollten nicht auf den Laien gehen, den Versuch Chinas, sich als eine jetzt neue Führungsnation beim Klimaschutz darzustellen. Was China vorgestellt hat an Zielen, bleibt weit hinter dem zurück, was notwendig wäre und bleibt vor allem auch weit hinter dem zurück, was die Europäische Union an Zielen und an Maßnahmen, an Wegen auf den Weg gebracht hat. Erste Bemerkung. Zweite Bemerkung zur deutschen Klimapolitik. Wir bekennen uns klar zu dem weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Der wird auch nicht gebremst, aber wir müssen Weichen neu stellen, um genau diesen Ausbau zum Erfolg zu machen. Das wird jetzt gemacht. Es gilt es konsequent fortzuführen mit Sonne und Wind, mit stärkerer Betonung der Bioenergie als bisher, mit den Potenzialen von Geothermie und Wasserkraft. Konsequent. Aber erneuerbare Energien brauchen einen verlässlichen Partner, weil Sonne nicht immer scheint, der Wind nicht immer weht, das Gesamtsystem mit Speichern und Netzen noch weiter entwickelt werden muss, wird angegangen. Aber es braucht für eine Übergangszeit einen verlässlichen Partner durch neue Gaskraftwerke. Und das, was jetzt der Koalitionsausschuss in der letzten Woche vorgestellt hat, bewegt sich auf genau der Marge, wie es auch etwa Robert Habeck in den letzten Jahren vorgestellt hat. Das heißt, die Kritik, da wird es eingetreten in ein neues fossiles Zeitalter, die ist nun wirklich falsch, sondern es geht darum, für eine Übergangszeit Verlässlichkeit herzustellen, um dann klimaneutral umzustellen, die Gaskraftwerke mit Wasserstoff oder mit den Möglichkeiten der CO2-Abscheidung, CCS, CCO. Das heißt, da wird nicht gebremst, gibt nicht irgendwie einen neuen Weg. Zu der internationalen Frage will ich sehr dafür werben, die internationalen Projekte nicht als pauschal, als Schlupflöcher zu diskreditieren. Das ist ein Instrument des Pariser Abkommens, Artikel 6, der diese internationale Zusammenarbeit ermöglicht. Das haben alle Staaten beschlossen, die EU eröffnet für Restemissionen. Für 5% der Emissionen eröffnet sie diesen Weg. Und das Entscheidende, der relativen Punkt, ist Glaubwürdigkeit. Wenn wir in der Vergangenheit erlebt, dass da Schmuh betrieben wurde, dass Betrug gegeben hat, das muss absolut sichergestellt werden, dass so etwas nicht passieren kann. Es müssen glaubwürdige, zusätzliche, nachhaltige Projekte sein. Aber wenn sie so umgesetzt werden, dann werden sie eigentlich dem globalen Charakter des Klimaschutzes gerecht. Perspektiven in den Partnerländern, wo mit demselben Euro mehr zu erreichen ist. Etwas Flexibilität für unsere Wirtschaft, die Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit zusammenbringen muss und Fortschritte für den globalen Klimaschutz. Entscheidend ist Glaubwürdigkeit. Und deshalb liegt es an den internationalen Rahmensetzungen und an uns in Europa, in Deutschland, diese Dinge glaubwürdig, konsequent voranzubringen.
Haben Sie denn das Gefühl, dass diese Glaubwürdigkeit bei den internationalen Partnern ankommt?
Ja, da gibt es ja internationale Regularien. Und wir haben ja dieselbe Fragen. Wir haben ja die Diskussion um die internationale Klimafinanzierung, wo wir ja zum Walderhalt, wir haben gerade Beispiel des Regenwaldfonds darüber gesprochen, wo es vom globalen Süden insbesondere, den Partnerländern, große Erwartungen gibt und wo es ja gelungen ist, Instrumente der Zertifizierung zu errichten, um sicherzustellen, dass die Milliarden, die da eingesetzt werden, tatsächlich auch richtig angelegt werden. Das ist alles möglich. Da braucht es den Willen der internationalen Gemeinschaft und das entsprechende Regelwerk. Das ist absolut möglich. Er muss mit dieser Konsequenz jetzt betrieben werden. Wer es nicht glaubwürdig, fliegt es allen um die Ohren. Das muss jeder wissen. Und ich will auch nochmal darauf hinweisen, da geht es um die Restemissionen. Und sagt zum Beispiel ein großes deutsches Industrieunternehmen, 90% können sie hier bei allen Mühen reduzieren. Aber die letzten Prozent, die werden sehr, sehr teuer. Da stellt es dann auch die Wettbewerbsfähigkeit in Frage. Und das ist ja unsere Aufgabe, die Akzeptanz zu erhalten. Bei uns, im Unterschied zu den Staaten, von denen wir es auch schon hatten, haben wir zum Glück alle 4 Jahre Wahlen, zum Glück. Aber deshalb geht es nur mit Akzeptanz. Und deshalb geht es nur, wenn wir diesen Weg so beschreiten, dass die Arbeitsplätze bei uns bleiben, dass die soziale Akzeptanz bleibt. Nur dann werden wir auch klimaneutral. Deshalb muss man beides zusammenbringen. Es muss glaubwürdig sein, aber deshalb brauchen wir an der einen oder anderen Stelle auch diese Flexibilität.
Ich würde jetzt gerne wieder ein bisschen zurückkommen nach Brasilien, nochmal auf die Konferenz schauen. Wir haben es vorhin schon angerissen, dass diese Konferenz ohne die USA stattfindet, dass die USA aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen sind und es jetzt eben umso mehr darauf ankommt, dass die Staaten, die noch dabei sind, ja, es schaffen, auch ohne die USA etwas für den Klimaschutz zu tun. Und dann ist mein Eindruck immer, wenn man jetzt auf die Klimapolitik Deutschlands schaut, die ja in einem demokratischen Land stattfindet, in einem Land, wo sich auch immer noch die meisten irgendwie einig sind, dass es den Klimawandel gibt und man was tun muss, dass es da doch auch manchmal ja wie ein Schlag ins Gesicht ist, wenn selbst ein Land wie Deutschland so langsam vorankommt. Herr Latif, ich würde jetzt gerne wissen, also sehen Sie da eine Chance, dass diese Ergebnisse, die vielleicht am Ende der COP30 stehen, irgendeinen Nachhall haben, auch ohne die USA?
Es ist schwierig. Oder die USA. Die USA sind der zweitgrößte Verursacher von CO2. China mit großem, großem Abstand. Der größte Verursacher von CO2 mit ungefähr einem Drittel. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob die USA wirklich komplett ausfallen werden. Und Sie haben ja am Anfang gefragt, was uns Hoffnung gibt. Und die USA bestehen eben nicht nur aus Donald Trump, das muss man auch sehen. Es gibt wirklich viele Unternehmen, die sich aufgemacht haben in Richtung erneuerbare Energie. Ich denke gerade an das Ölland Texas, die also sehr stark jetzt in Windenergie, in Solarenergie gehen. Ich denke auch an einige Tech-Konzerne, die jetzt ihre Server vielleicht in Wüsten bauen wollen, weil da gibt es eben genügend Energie und vor allen Dingen auch sehr saubere Energie. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Land ein Geschäftsmodell der Zukunft einfach so liegen lässt, ja, und die anderen machen lässt, ne? Wir haben ja gerade über China gesprochen. Ich sehe das ganz genauso. China tut eigentlich herzlich wenig. Ja, als größter Verursacher von CO2 steigern sie ihren Ausstoß immer noch. Ja, insofern ist das nicht sehr glaubwürdig. Aber ökonomisch gesehen muss man natürlich nach China blicken, weil das ist nun mal ein ganz, ganz großer Markt für Automobile. Und China hat eben auch den größten Zubau an erneuerbarer Energie von allen Ländern weltweit. Und das eben auch mit großem Abstand vor allen anderen Ländern. Das heißt also, China ist gewissermaßen auch ein Trendsetter. Ja? Und gerade für saubere Technologie ist es ein Trendsetter. Und wenn da, ich habe es ja vorhin schon gesagt, da nicht vorne mit dabei ist, der wird dann auch irgendwie wirtschaftlich das Nachsehen haben und möglicherweise auch seinen Wohlstand verlieren. Und ich glaube, das gilt gleichermaßen auch für die USA natürlich. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass die USA sozusagen jetzt wirklich voll in Richtung fossil gehen. Nein, da wird es Kräfte geben, die zwar nicht das Klima schützen wollen, aber die Geld verdienen wollen. Ja? Und deswegen nehme ich an, dass auch in den USA die erneuerbaren Energien Fahrt aufnehmen werden.
Also vielleicht so ein positiver Effekt irgendwie hinten herum. Herr Jung, wie bewerten Sie das jetzt? Also wir haben jetzt gerade, sehen wir auf der COP30 die Entwicklung, dass sich die Länder auf diesen Plan einigen wollen, aus fossilen Energieträgern auszusteigen, zumindest auf einen Plan, wie das irgendwann erreicht werden kann. Aber wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht am Ende, wenn die USA nicht dabei sind?
Na, besser wären natürlich die USA wären dabei. Sind die Dinge aber im Moment so, wie sie sind. Sie sind schon mal zurückgekommen. Darauf ist für die Zukunft zu hoffen. Herr Latif hat ja darauf hingewiesen, dass auch in den USA nicht so schwarz-weiß ist, dass es nach wie vor viele gibt, die am Klimaschutz arbeiten. Es ist auf alle Fälle sinnvoll als Signal, dass dieser Prozess des internationalen Klimaschutzes weitergeht und dass das Ziel der Abkehr von den fossilen Brennstoffen weiterverfolgt wird. Und ich setze da auf dem auf, was Herr Latif gerade gesagt hat, da geht es um Klimaschutz, aber es geht es ganz konkret auch darum, die Chancen zu beschreiben, wenn ein Land aus fossilen Brennstoffen aussteigt und selber vor Ort erneuerbare Energien produziert werden, wenn Energieeffizienz vorangebracht wird, es ist ein wirtschaftlicher Vorteil. Es müssen nicht viele Milliarden für Importe ausgegeben werden. Und deshalb ist es ja einer der Stränge, die jetzt auf der Konferenz auch verfolgt werden, dass neben der politischen Vereinbarung Abkehr von fossilen Brennstoffen, das unterlegt wird, durch Zusammenarbeit die Chancen zu benennen bei dem Übergang auf klimafreundliche Lösungen. Und so gehört beides zusammen. Seit vielen Jahren sind das Klimakonferenzen, aber gleichzeitig auch Wirtschaftsmessen, ein Ringen um die besten Technologien.
Vielleicht darf ich noch einen Punkt hinzufügen. Wir haben ja gerade auch über die wirtschaftlichen Chancen gesprochen. Ein weiterer Punkt ist natürlich die Energiesicherheit. Es herrscht der Glaube vor, dass nur die fossilen Brennstoffe Energiesicherheit garantieren können. Aber ich glaube, das muss man auch mal ein bisschen in Frage stellen. Ich erinnere mich an 1973, da war die erste Ölkrise und da hatten wir schon eine Energiekrise, auch bei uns in Deutschland. Es gab Fahrverbote, Tempolimit und so weiter. Und wir haben daraus eigentlich meiner Meinung nach nicht die richtigen Schlüsse gezogen. Wir hätten allmählich begreifen müssen, dass wir uns doch aus Sicherheitsgründen von den fossilen Brennstoffen verabschieden müssen. Dann hatten wir jetzt, oder den haben wir ja immer noch, den schrecklichen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Das Gas kommt nicht mehr. Wir standen ja fast mit dem Rücken zur Wand, konnten diese Energiekrise gerade noch meistern. Und spätestens jetzt müssen wir noch wissen, dass über die fossilen Brennstoffe Energiesicherheit zumindest langfristig nicht darstellbar ist. Und deswegen haben wir mindestens drei Gründe, warum wir aussteigen sollten aus den fossilen Brennstoffen. Erstens das Klima, natürlich die Umwelt. Zweitens die Ökonomie, also die Wirtschaft. Und drittens natürlich auch die Sicherheit.
Ja, Herr Jung, was sagen Sie dazu, wenn zum Beispiel in Deutschland gerade dann auch wieder auf Gaskraft gesetzt wird?
Na, ich hatte es ja vorher beschrieben, wir setzen auf Gaskraft ja nicht, um Erneuerbare zu ersetzen, sondern in dem Maße, wie es Gaskraftwerke ans Netz kommen sollen, ersetzen sie Kernenergie, die weggefallen ist, eine politische Entscheidung, und ersetzen Kohlekraft, die Schritt für Schritt rausgehen. Das heißt, es ist kein Rückschritt für den Klimaschutz, sondern diese Gaskraftwerke ersetzen jetzt Kohlekraft. Das heißt, weniger CO2, und dann beschreiten wir diesen Weg aus all den Gründen, die er relativ gesagt hat, zu klimafreundlicher Erzeugung mit einer Umstellung auf Wasserstoff. Das ist die erste Priorität. Und dafür gilt es jetzt, die Weichen zu stellen mit einem viel pragmatischeren Vorgehen beim Hochlauf des Wasserstoffes, damit es schnell gelingt und wir schnell in der Lage sind, diese Gaskraftwerke klimafreundlich zu betreiben.
Wir können jetzt heute noch nicht genau sagen, was am Ende der COP30 stehen wird, welche Rolle Deutschland am Ende einnehmen wird bei diesem Weg, der dann vielleicht auf der COP30 beschlossen wird. Aber was jetzt im Vorfeld bekannt geworden ist und was enorme Auswirkungen haben wird, ist ja, dass wir mittlerweile laut der UN auf eine Erderwärmung von bis zu 2,8 Grad hinsteuern. Das heißt, dieses 1,5 Grad Ziel, was ich ganz zu Anfang der Sendung schon mal kurz erwähnt habe von Paris, was bei der damaligen Weltklimakonferenz beschlossen wurde, das ist eigentlich nicht mehr zu schaffen. Da sind sich die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig. Trotzdem würde ich gerne mal wissen, Herr Latif, was bedeutet das eigentlich? Wir steuern auf bis zu 2,8 Grad Erderwärmung hin. Was für eine Welt leben wir dann?
Also zunächst nochmal zu den 2,8 Grad. Das sind natürlich immer Schätzungen. Also die darf man jetzt nicht auf die Goldwaage legen. Ich glaube persönlich tatsächlich, weil diese Berechnungen wurden doch schon früher gemacht, bevor es klar war, dass die USA komplett aussteigen, bevor die EU, ich bleibe dabei, ihre Klimaziele aufweicht. Deswegen denke ich, kann es durchaus auch 3 oder vielleicht ein bisschen mehr als 3 sein. Das ist aber meiner Meinung nach jetzt auch nicht die Frage. Wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, was steht denn eigentlich im Pariser Klimaabkommen? Im Pariser Klimaabkommen steht zuallererst deutlich unter 2 Grad, wobei nicht definiert ist, was deutlich unter bedeutet und gegenüber der vorindustriellen Zeit. Und vorindustrielle Zeit ist 1850 bis 1900. Nun kann das 1,99 sein oder 1,51. Die 1,5 Grad, das ist völlig klar, das sage ich auch schon seit Jahren, ist eine Illusion. Ich habe mich ohnehin gewundert, dass es damals überhaupt ins Pariser Klimaabkommen reingekommen ist. Aber Politikerinnen und Politiker erzählen mir des Öfteren, sie brauchen konkrete Zahlen, an die sie sich abarbeiten können. Ja, und deswegen ist okay, wenn man so ein ambitioniertes Ziel da reinschreibt. Aber mir war 2015 schon klar, die 1,5 Grad sind einfach nicht zu schaffen. Der UNO-Generalsekretär hat es jetzt auch schon mal bestätigt, hat gesagt, die 1,5 Grad sind unerreichbar. Und jetzt geht es erstmal darum, dass wir versuchen, zumindest bei den 2 Grad irgendwie Halt zu machen. Aber selbst das ist eine riesen Herausforderung und ich fürchte auch nicht schaffbar. Und ich will es mal erklären, weil ich glaube, es ist immer noch nicht verstanden, vor welch riesiger Herausforderung wir eigentlich stehen. Wo steckt das eigentliche Problem? Das eigentliche Problem steckt darin, dass wir es mit sogenannten langlebigen Treibhausgasen zu tun haben. Und langlebig bedeutet, dass sie über Jahrzehnte, zum Teil Jahrhunderte, zum Teil Jahrtausende in der Atmosphäre verbleiben. Das heißt also, das, was heute in der Atmosphäre schon drin ist, das, was wir heute schon an Erwärmung haben, werden wir nicht mehr zurückdrehen können. Wenn wir noch weiter CO2 ausstoßen, ist ja völlig klar, dass wir es tun werden, ja, egal wie viel. Wenn wir weiter CO2 ausstoßen werden, im Moment ist ja der Trend tatsächlich in die Richtung, dass wir Jahr für Jahr sogar immer mehr CO2 ausstoßen, dann kommt es obendrauf zu dem, was schon da ist. Und am besten kann man das vergleichen mit den Staatsschulden. Wenn wir auch im nächsten Jahr Schulden aufnehmen und ich gehe mal davon aus, dass es weniger ist vielleicht als dieses Jahr, dann wächst der Schuldenberg ja trotzdem und damit die Zinszahlung. Und so ist es mit dem Klima ganz genau. Wir stoßen weiterhin über Jahrzehnte vermutlich große, große Mengen Treibhausgase aus. Die kommen alle obendrauf. Das heißt also, der Gehalt, und auf den kommt es an, der Gehalt von Treibhausgasen in der Atmosphäre wird Jahr für Jahr immer neue historische Höchstwerte erreichen. Und damit wird die Erderwärmung natürlich auch immer weiter voranschreiten. Und ich glaube, das hat die Welt überhaupt nicht verstanden, was es bedeutet, wenn man jetzt sagt, ja, wir schaffen es in den nächsten Jahrzehnten vielleicht den Ausstoß zu stabilisieren, dass wir überhaupt keinen Grund zu feiern, weil dann sind schon so viele Treibhausgase zusätzlich in der Atmosphäre, dass das 2-Grad-Ziel dann auch schon gerissen ist.
Ja, Herr Jung, was sagen Sie dazu als klimapolitischer Sprecher auch? Also Sie sind ja am Ende derjenige, der das Ganze auch in der Politik irgendwie kommunizieren muss. Was machen diese Berichte von 2,8 Grad oder sogar mehr, wie Herr Latif jetzt sagt, mit Ihnen?
Es muss uns wachrütteln. Und auch das kann man ja in Belém und auf den Klimakonferenzen sehen. Da sind vertreten die Inselstaaten, deren Inseln buchstäblich vom Absaufen bedroht sind durch diese Entwicklung. Da sind Staaten, wo weite Teile der Länder unbewohnbar geworden sind durch Überflutungen, wo Trockenheit, Wüsten sich ausdehnen, wo es deshalb Konflikte gibt. Nicht zu Unrecht hat der Bundesnachrichtendienst Klimaschutz als wichtiges sicherheitspolitisches Thema. Wir hatten es vorher davon ja klassifiziert. Das heißt, es ist weltweit schon heute eine hohe Betroffenheit, übrigens auch bei uns im Land. Wenn Sie mit offenen Augen durch unsere Wälder gehen, können Sie das Heulen bekommen. Wenn Sie mit Bauern reden, Obstbauern bei uns am Bodensee, die massiv häufiger von Hagelschäden betroffen sind, das muss uns alles wachrütteln. Und deshalb ist klar, das ist nicht irgendwie ein weiches Thema. Das ist eine Existenzfrage, ist eine wirtschaftliche Frage, ist eine Sicherheitsfrage. Und deshalb wäre es völlig falsch, Klimaschutz irgendwie hinten anzustellen. Wir haben, Sie haben es vorher mal angedeutet, wir haben eine Situation, wo nicht nur in der Politik, auch in den Medien, da sind andere Themen im Vordergrund, aber in der Bevölkerung sind andere Themen, die Kriege, die Krisen, wirtschaftliche Fragen, Sicherheitsfragen, sicherlich alles zu Recht, sehr im Mittelpunkt, aber es wäre völlig falsch, deshalb ist den Klimaschutz hinten anzustellen. Das ist in der Vergangenheit dieser Fehler gemacht worden. Da waren andere Krisen, ist Klimaschutz hinten angestellt worden, aber es kommt dann mit größerer Wucht wieder. Und deshalb ist jetzt ein Ringen, diese Priorität auch in einer Zeit multipler Krisen. Gerade in dieser Zeit den Klimaschutz mit Priorität weiter zu verfolgen. Das ist unsere Aufgabe, nicht nur als Klimapolitiker, sondern als Gesellschaft insgesamt.
Aber wie machen Sie das konkret? Weil Sie haben ja völlig recht dabei. Wir sind gerade zumindest medial und auch weltpolitisch mit anderen Themen mehr beschäftigt. Wir haben Russlands Krieg gegen die Ukraine, der irgendwo vielleicht für viele auch eine konkretere Bedrohung ist als der Klimawandel. Auch wenn man natürlich, wenn man durch die Wälder geht oder einfach die Sommer hier erlebt oder Berichte hört von Inselstaaten, die irgendwie davor stehen abzusaufen, dann weiß man das alles und trotzdem ist das eben eher die Bedrohung, die so im Hintergrund wabert. Also wie schafft man es, die Klimakrise wieder aufs politische Tableau zu bringen und nicht nur das, sondern auch dann konkrete Dinge umzusetzen?
Na, dadurch, dass wir immer wieder darauf hinweisen, es droht ja, wir wissen das alles, Herr Latif sagt, wir wissen es im Grunde genommen ja seit Jahren, wie groß die Bedrohung, die Herausforderung ist. Und trotzdem ist vielleicht der Mensch oder die Medien oder die Gesellschaften sind so, dass dann wieder andere Dinge in den Vordergrund rücken. Deshalb, glaube ich, müssen wir immer wieder darauf hinweisen. Ich speziell weise auch in meiner Partei darauf hin, das ist ja eine Frage, die mit unseren Werten zu tun hat. Da geht es um die Bewahrung der Natur, der Erde. Es geht um die Zukunft unserer Kinder. Ich hatte die Wälder angesprochen. Es geht um die Bewahrung unserer Heimat, um den Gedanken der einen Welt. Und deshalb kann uns das nicht kalt lassen. Deshalb muss es Priorität haben. Und zweitens ist dann der Hinweis, es ist gut möglich, das mit wirtschaftlichem Erfolg und mit sozialer Akzeptanz zu verbinden. Und es ist dann unsere Aufgabe, Konzepte so umzusetzen, dass es tatsächlich auch geht. Und das ist ein Ring, manchmal auch ein Ringen mit anderen Themen, mit anderen Prioritäten. Aber das müssen wir leisten. Aber ich sage nochmal dazu, das ist nicht nur unsere Aufgabe, es ist eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Ich stelle fest, in den Medien, jetzt durch die Klimakonferenz, hat Klimaschutz wieder eine höhere Bedeutung. Aber gucken Sie sich die Debatten an vor der Bundestagswahl. In unterschiedlichen Sendeformaten waren es oftmals dieselben Fragen und so gut wie nie Klimaschutz. Das heißt, ja, es ist eine politische Aufgabe, die will ich nicht wegschieben, aber es ist eine gesellschaftliche Verantwortung insgesamt.
Ja, Herr Latif, Sie merken das vielleicht auch, dass Sie dann als Klimaforscher eher angefragt werden, wenn sowas wie eine Konferenz ansteht und in Zeiten, wo der Klimaschutz medial nicht ganz so prominent ist, werden Sie vielleicht weniger angefragt. Also worauf kommt es aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren an, dass man eben diese Balance schafft und den Klimaschutz nicht vergisst?
Ich denke, wir müssen uns ehrlich machen. Ehrlich machen auch in der Hinsicht, dass Appelle einfach nicht fruchten. Ich meine, es gibt Appelle seit Jahrzehnten. Die ganze Frage der Umweltproblematik wurde ja schon aufgebracht, 1972 beispielsweise mit die Grenzen des Wachstums, also der Bericht des Club of Rome, der ja damals schon deutlich gemacht hat, dass dieser ungezügelte Ressourcenverbrauch letzten Endes in die Sackgasse führt. Und wir haben es bisher nicht begriffen. Ja, das ist über ein halbes Jahrhundert her. Was wir, glaube ich, hinbekommen müssen, ist, dass es Anreize gibt. Anreize auf allen Ebenen, auf der Ebene der Bürgerinnen und Bürger, auf der Ebene der Wirtschaft und natürlich auch weltweit. Und das ist wahrscheinlich uns Menschen irgendwie so gegeben. Warum? Ich habe mich ja in meiner Not, weil ich ja seit Jahrzehnten in diesem Bereich tätig bin und einfach nicht merken kann, dass das Thema bei den Leuten dann auch wirklich zu einer Veränderung im Verhalten führt. Auch das Gleiche gilt für die Wirtschaft. Natürlich gibt es Erfolge, aber trotzdem, wir kommen einfach nicht voran, wenn man es global betrachtet. Und in meiner Not habe ich mich dann an Neurowissenschaftler gewandt und die haben mir gesagt, mit Appellen wird es niemals funktionieren. Ja, es kann nur mit Anreizen funktionieren. Und ich will es mal konkret machen. Ich kann das beurteilen, weil ich ein Elektroauto inzwischen habe. Und ich habe aber kein Eigenheim. Das heißt also, ich muss wie jeder normale Mensch in Anführungsstrichen schauen, wie ich damit jetzt zurechtkomme. Zunächst einmal, ich hoffe, das wird sich ändern, sind die Autos extrem teuer. Aber ich als Universitätsprofessor dachte, okay, du kannst das machen und es bringt auch Spaß, mit so einem Elektroauto zu fahren. Das will ich auch nicht verhehlen. Zweitens, die Ladeinfrastruktur ist wirklich nicht gut. Und das verleidet einem natürlich schon, das Fahren mit einem Elektroauto. Und drittens, der Strom ist extrem teuer. Ja? Und all diese Faktoren, abgesehen davon, dass das Laden sehr, sehr lange dauert, all diese Faktoren sind nicht geeignet, um die Menschen davon zu überzeugen, dass sie sich ein Elektroauto zulegen. Das heißt, wir machen es den Menschen einfach viel zu schwer. Das ist der Punkt. Wir machen es den Menschen viel zu schwer, nachhaltig zu sein. Und wenn das der Fall ist, werden wir einfach die Akzeptanz in der Bevölkerung auch nicht bekommen. Und daran müssen wir meiner Meinung nach arbeiten. Und daran muss eben auch die Politik arbeiten, dass es sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Wirtschaft attraktiver wird, nachhaltig zu sein. Wenn das nicht der Fall ist, werden wir, glaube ich, noch in 20 Jahren Appelle von uns geben und es wird nichts fruchten.
Also Klimaschutz muss attraktiver werden, auch auf einer persönlichen Ebene für jeden Verbraucher, für jede Verbraucherin. Kommen wir jetzt mal so langsam zum Ende der Sendung zu Ihren zweiten Gedanken, vielleicht auch abgeleitet davon. Also was muss aus Ihrer Sicht, wir fangen mal mit Herrn Jung an, aus Ihrer Sicht, was muss am Ende dieser COP30 konkret stehen, damit Sie das Gefühl haben, diese Konferenz war ein Erfolg?
Es muss die Entschlossenheit der Weltgemeinschaft geben, diesen Prozess weiterzuführen. Die COP lebt, das ist ein ganz entscheidendes Signal. Nicht, das zerfasert sich jetzt, die USA sind zwar raus, die anderen bleiben dabei, aber es gibt quasi so stille Kündigungen. Man ist noch Mitglied, aber passiv und macht nicht mit. Deshalb wünsche ich mir, dass es da nochmal eine Dynamik gibt, wo man einfach den gemeinsamen Willen, sich dem entgegenzustimmen, bekräftigt. Es wäre sehr, sehr wichtig, dass wir Fortschritte bei dem Regenwaldfonds erzielen, mit der Initiative, ausgehend von Brasilien, auch mit einer guten deutsch-brasilianischen Partnerschaft, dass es hier tatsächlich messbare Fortschritte gibt. Es wäre wichtig, dass bei den Themen, Herr Latif hat ja darauf hingewiesen, es gibt einfach eine Lücke zwischen dem, was wissenschaftlich notwendig ist und dem, was die Weltgemeinschaft bisher erreicht. Da braucht es zumindest konkrete Ideen, wie man Schritt für Schritt dem näher kommt, wenn es schon nicht der große Wurf sein wird. Und dann wäre wichtig, dass diese Initiative Abkehr von fossilen Brennstoffen, wenn jetzt nicht nur als allgemeine Deklaration, sondern im Sinne einer besseren Zusammenarbeit, dem Betonen von Chancen, auch da einen Fahrplan erreicht wird. Also unterm Strich nicht ein Ergebnis, aber mit unterschiedlichen Initiativen einfach der Wille dokumentiert, das geht hier weiter. Wir nehmen als Weltgemeinschaft diese Herausforderung an.
Und was muss aus Ihrer Sicht dann die nächste Weltklimakonferenz leisten?
Ja, die nächste Weltklimakonferenz ich hatte es eingangs mal gesagt, die Schritte sind immer zu klein, weil es ist Einstimmigkeit. Da sind die ölproduzierenden Länder dabei, die manchmal Klimaschutz als Angriff auf ihr Geschäftsmodell sehen. Es ist China dabei, haben wir darüber gesprochen. Andere dabei, die Entwicklung erst noch durchmachen wollen. Deshalb fällt es jetzt schwer zu sagen, was kann bei der nächsten Klimakonferenz rauskommen. Ich würde mir wünschen, dass es eine neue Dynamik gibt. Das, was wir hier diskutieren in unseren Gesellschaften, ist ja ein Phänomen weltweit. Andere Themen sind im Mittelpunkt, dass es wieder stärker gelingt, dieses Thema Klimaschutz weltweit als herausragendes Thema zu platzieren. Deshalb ja die Staatschefs auch bei der Eröffnungskonferenz. Das würde ich mir wünschen, dass es nicht nur so eine Bestandswahrung, einzelne Fortschritte, sondern wirklich wieder eine neue Dynamik für globalen Klimaschutz gibt.
Herr Latif, Ihre zweiten Gedanken, was sollte am Ende dieser COP30 stehen und hat dann vielleicht auch Auswirkungen auf die nächste Weltklimakonferenz?
Die COPs haben ja bis jetzt tatsächlich nicht das gebracht, was wir erwartet haben. Es ist gut, dass sie stattfinden, weil dann wird zumindest einmal im Jahr das Thema Klima auf die Agenda der Weltpolitik gesetzt. Es gibt eine weltweite öffentliche Wahrnehmung, Aufmerksamkeit für das Thema Klima. Es ist eigentlich die einzige Veranstaltung, wo die Länder des globalen Südens ihre Stimme erheben können, die dann auch mal gehört wird, wie zum Beispiel die Inselreiche, die eben in absehbarer Zeit von der Landkarte verschwinden werden. Aber das reicht einfach nicht. Ich habe es ja versucht, deutlich zu machen, wir haben überhaupt keine Zeit mehr, ja, in diesem Schneckentempo voranzugehen. Und deswegen müssen wir wirklich versuchen, auch über neue Formate nachzudenken. Weil Herr Jung hat es gerade gesagt, die Einstimmigkeit führt immer zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das wird auch dieses Mal so sein und es wird nächstes Mal so sein und übernächstes Mal. Und ich wünschte mir, was jetzt nicht unbedingt was mit den Weltklimakonferenzen zu tun hat, aber dass sich die Länder doch zusammensetzen, die den höchsten Ausstoß von Treibhausgasen haben. Da ist zuallererst China. China sagt zwar immer, dass es zum Klimaschutz steht, aber macht eigentlich genau das Gegenteil. Ja, das müssen wir einfach mal sagen. Dann die USA als zweitgrößter. Die beiden zusammen, ja, machen ja schon in etwa ja fast die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes. Und meine große Hoffnung wäre, dass die beiden, China hat es vielleicht ein bisschen erkannt, ich hoffe die USA, zumindest außer Trump werden sie auch erkennen, das sehen, dass die nächste technologische Revolution ja schon längst begonnen hat und dass sie eben mit sauberer Technologie zusammenhängt, mit erneuerbaren Energien, mit Speichermedien, all diesen Geschichten. Auch heute gehen ja schon mehr Investitionen, wenn man es weltweit betrachtet, in diese Technologien als in konventionelle, wobei konventionell fossil und Atom ist, will ich hier auch nochmal sagen. Und wenn sich diese beiden Länder einigen würden, systematisch voranzugehen, und wenn sie beide davon profitieren, dann glaube ich, wäre das wirklich ein Signal in die Welt hinein, wo dann keiner zurückstehen will, kein Land der Erde. Und dann würde man, glaube ich, den Prozess wirklich in eine Dynamik bringen, die, von der ich glauben würde, dass sie dann auch wirklich das Problem lösen kann.
Mujib Latif, Andreas Jung, vielen Dank für Ihre zweiten Gedanken und dass Sie dabei waren hier.
Sehr gerne. Ihnen vielen Dank.
Sehr gern.
Mit welchem Ergebnis auch immer die COP30 enden wird, sie wird die Klimakrise nicht lösen. So viel steht fest. Dass diese Weltklimakonferenz stattfindet und auch die nächsten stattfinden werden, das ist trotzdem enorm wichtig. Ohne sie würde die Erderwärmung vermutlich noch deutlich drastischer ausfallen. Aber Industrienationen wie Deutschland müssen einfach mehr tun. Das fordern Klimaforscher wie Mujib Latif seit Jahrzehnten. Klimapolitiker wie Andreas Jung von der CDU sind also gefragt, diese Forderungen umzusetzen. Auf Klimakonferenzen und jeden Tag in der Politik. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.